Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Eine Welt Landesnetzwerk Mecklenburg-Vorpommern Global Lokal. Am Mikrofon ist heute Nathalie Nat-Abonni. Ich begrüße euch ganz herzlich und begrüße sehr herzlich mit mir heute bei uns im Büro Wolfgang Richter.
Hallo Nathalie.
Wolfgang, wir kennen uns schon eine ganze Weile und zwar seitdem ich für diverse Radioanstalten zum Thema Rostock-Lichtenhagen gearbeitet habe. Ja. 2012 haben wir uns erstmals kennengelernt. Ich stelle dich ganz kurz vor und dann erzählen wir mal, worüber wir heute eigentlich sprechen. Du warst der langjährige Ausländerbeauftragte der Hansestadt Rostock tatsächlich und du warst 1992 auch in dem Haus in den Tagen im August 1992, als es in Rostock-Lichtenhagen brannte und ein Mob gröhlend und applaudierend davor stand und teilweise auch Gewalt ausübte mit Molotow-Cocktails und diversen anderen Geschichten. Ja. Seither bist du nach wie vor sehr aktiv, wenn es um das Gedenken von Rostock-Lichtenhagen, von dem Fanal geht. Das ist ein Thema, das dich bis heute auch beschäftigt. Und wir wollen heute gemeinsam darüber sprechen, ob und welche Parallelen die jetzige Situation, nämlich die zunehmenden Proteste gegen Unterkünfte für geflüchtete Menschen in Mecklenburg-Vorpommern, beziehungsweise gegen die Aufnahme von Menschen, die bei uns Schutz suchen, die es gibt, diese Proteste, und wir wollen gucken, ob es da rassistische Kontinuitäten gibt, die sich durchziehen bis heute und die wir heute erleben. Wir wollen aber auch gucken, was die Ursachen sind dafür eventuell. Und vor allem wollen wir aber vielleicht auch darüber sprechen, was jetzt als nächstes passieren muss, um ein Zusammenleben vor Ort so gut wie möglich gestalten zu können. Vielleicht sollten wir ganz kurz nochmal darüber sprechen, was in den letzten Monaten tatsächlich passiert ist. Das mal kurz rekapitulieren. Würdest du mal bitte schildern, wie du das wahrnimmst und was du so mitbekommst von diesen Protesten?
Ja, es ist eine Zeit, wo Menschen wieder zu uns flüchten, weil sie Not zu Hause haben. Es sind Menschen, die aus der Ukraine vor dem Krieg fliehen, den sie dort erleben müssen, wo sie vor allen Dingen ja Frauen und Kinder sich und die Kinder in Sicherheit bringen wollen. Aber es ist auch eine zunehmende Zahl von Geflüchteten aus anderen Krisenländern auf dieser Erde, sodass also im Moment die Zahlen ansteigend sind. Und sich daraus eine Situation ergibt, dass in etlichen Landkreisen, kreisfreien Städten es offensichtlich Schwierigkeiten gibt, genug Unterbringungsmöglichkeiten für diese Menschen zu finden. Und dass dort, das beleuchten wir sicherlich nachher noch genauer, aber ich will mal schon so sagen, dass dort also nicht immer günstige Lösungen gefunden werden oder angestrebt sind, um dieses Problem der Unterbringung für die Geflüchteten in einem guten Einvernehmen mit den Menschen, die dort auch leben, voranzubringen.
Und das führt, das sehen wir in diversen Kommunen, Greifswald, Leutz, Gardebusch, Grevesmühlen, Parchim, sind jetzt die, die mir auf Anhieb einfallen.
Upal.
Upal natürlich. Upal ging auch bundesweit durch die Presse zu Demonstrationen von Menschen gegen die Unterbringung von geflüchteten Menschen und aber letztlich ja auch gegen die Aufnahme von Menschen, die bei uns Schutz suchen.
Ja.
Was ging dir durch den Kopf, als du das erste Mal mitbekommen hast, dass so etwas hier wieder passiert?
Also ganz ehrlich, ich habe mir sofort die Frage gestellt, auch wenn das Bild vielleicht jetzt auf Anhieb ein bisschen zu grob wirkt, aber ich habe mir zuerst die Frage gestellt, ist denn in den letzten 30 Jahren nichts gelernt worden? Und das meine ich aus dem Blickwinkel der Betrachtung auf verschiedene Seiten, sowohl auf die Seite von Behörden, von Entscheidungsträgern, von Politik, richtigen und guten Standorte
Eher runter. Ja.
auszuwählen, wo diese Menschen selber eine geeignete Wohnsituation finden und wo es also auch mit dem Umfeld kompatibel ist. Und das Zweite ist eben das Verhalten von Menschen in Städten und Gemeinden gegenüber den schutzsuchenden Flüchtlingen. Das ist für mich sehr erschreckend, dass ich da so viele Parallelen zu einer Zeit von vor 30 Jahren feststelle.
Das eine ist eben tatsächlich, dass Dinge, also Kommunikation zum Beispiel, offenbar sehr schlecht funktioniert hat, Kommunikation mit der ansässigen Bevölkerung. Und das andere ist aber die fehlende Empathie, die man da sieht, indem die Menschen letztlich ja auch ihrem Hass und in Form von Hetze ihrer Wut Ausdruck verleihen. Also verstehst du, was ich meine? Also ich
Ja,
möchte das gerne
natürlich.
unterscheiden.
Ja,
Genau.
ja.
Also das heißt, wir können feststellen, offenbar sind da keine guten Lösungen gefunden worden, seitens der Politik.
Ja, also wenn wir vorhin das Stichwort UPAL zum Beispiel hatten, also ich halte es für völlig unmöglich, in einer Gemeinde mit ungefähr 500 Einwohnern eine Einrichtung für Geflüchtete aufbauen zu wollen, in der 400 Menschen leben sollen. Also erstens ist diese Einrichtung an sich schon viel zu groß, weil wir haben damals als Ausländerbeauftragte in diesem Bundesland immer für kleine Einrichtungen plädiert und versucht, so etwas durchzusetzen. Und ich denke, in Rostock in den 90er Jahren ist das uns durchaus auch ganz gut gelungen. Aber das war landesweit das, was wir angestrebt haben. Und es ist eben auch für einen Ort mit 500 Einwohnern, wenn sich da plötzlich 400 neue Menschen mit ansiedeln sollen, eine erhebliche Zumutung.
Bleiben wir nochmal bei dem Punkt. Da wurde ja immer wieder das Argument gebracht, es wurden keine anderen Flächen, keine anderen Plätze gefunden oder die wurden nicht ausgewiesen. Jetzt stecke ich da nicht so drin, aber du kennst ja solche Prozesse, du weißt, wie solche Prozesse ablaufen. Ist das glaubwürdig? Hat man einfach zu spät gehandelt oder was, wie sieht das aus deiner Einschätzung nach?
Also das ist für mich nicht glaubwürdig, weil ich frage mich schon auch seit geraumer Zeit und ich habe das auch in diversen Gesprächen mit Menschen, die in politischer Verantwortung sind, immer wieder angebracht, zu sagen, es muss doch möglich sein, in Phasen, wo die Zahl an Geflüchteten kleiner ist, wo sogar Einrichtungen geschlossen werden, das hatten wir ja auch in den letzten 30 Jahren, dass also in solchen Zeiten die Landesregierung gemeinsam mit den Landkreisen und den kreisfreien Städten zusammensitzt und quasi eine Prioritätenliste erstellt und sagt, also welche Flächen sind prinzipiell geeignet, welche Orte, wo haben wir Kapazitäten und das dann aufrufen kann, wenn eine Situation eintritt, wo aufgrund von Ereignissen wie eben diesen Überfall von Russland auf die Ukraine oder andere Situationen in anderen Ländern, wo Geflüchtete zu uns kommen, dann tatsächlich Kapazitäten gebraucht werden. Dass man also so ein Stück eine mittelfristige Planung hat und dann nicht, und das habe ich leider viel zu oft erlebt, wenn dann plötzlich die Zahlen höher sind, dass dann also von null auf jetzt versucht wird, irgendwie irgendwo Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen. Und das geht dann mitunter nach hinten los. Und dann ist dieser Satz, ja, es gibt nichts anderes geeignetes, für mich eine ziemliche Ausrede.
Und das tut man ja in anderen Bereichen auch. Ich bin eben gerade an einem Citylight vorbeigefahren, Rostocker Warntag. Also vielleicht hinkt das Beispiel, aber da werden halt die Sirenen ausgetestet, ne? Also man bereitet sich ja in
Ja,
anderer Hinsicht
ja.
eben auch vor und das scheint ja auch zu funktionieren. Wieso klappt es an der Stelle nicht? Das wäre eine Frage.
Die ich auch nur als Frage formulieren kann und wo ich auch in den Gesprächen eben mit politisch Verantwortlichen keine befriedigende Lösung hatte. Aber ich habe eben durchaus die Beispiele in Rostock in den 90ern und Anfang der 2000er Jahre, wo ich ja selber noch mit involviert war. Und ich denke, wir haben dort geeignete Standorte gefunden in Zusammenarbeit mit der Viro auch zum Teil und Einrichtungen, die nicht so groß waren, die über die Stadt verteilt waren, die auch in der Innenstadt waren, Luftlinie 150 Meter hinterm Rathaus, weil ja mitunter auch die Tendenz besteht, an den Rändern der Städte oder in eher industriell geprägten Stadtteilen solche Einrichtungen dann anzusiedeln. Das muss alles nicht sein, wenn man eben versucht, ein Stück vorausdenkend solche Standorte gedanklich vorzubereiten zunächst und es dann, wenn es darauf ankommt, sie auch praktisch umsetzen kann.
Genau, jetzt waren wir sehr aus der Perspektive sozusagen der hiesigen Bevölkerung. Wie ist es deiner Erfahrung nach aus der Perspektive der geflüchteten Menschen? Welche Form von Unterbringung brauchen sie und welche Form der Infrastruktur benötigen sie, um letztlich möglichst schnell hier auch ein Stück weit ankommen zu können?
Ja, auf jeden Fall, wenn wir einfach nochmal bei der Größe bleiben, es müssen Standorte sein, kleinere, wo, sage ich mal, jetzt, es kommt aber immer auf den Standort an, wo höchstens 100 Menschen untergebracht sind, wo die Bedingungen in diesen Einrichtungen so ist, dass eben auch ein Stück Privatsphäre erhalten bleibt, wo es möglich ist, dass Menschen, die ja zunächst erstmal, wenn sie Asylantrag gestellt haben, im Asylverfahren sind oder ukrainische Geflüchtete, die dann Sprachkursüberlegungen, berufliche Ausbildung, Arbeit finden können, wo sie also das auch mit einer gewissen Ruhe tun können und bis dahin eben zum Beispiel so eine simple Geschichte wie eben Möglichkeiten dort auch in Ruhe Essen zubereiten zu können, kochen zu können, als wichtige Aufgabe eben auch für die Versorgung der Familie und dort auch ein Stück Intensität und auch die Kapazität dafür in diesen Einrichtungen zu haben, weil ich über all die Jahre immer festgestellt habe, dass das gerade bei Geflüchteten ein wichtiger Bestandteil eines strukturierten Tages ist.
Genau, und eben auch und natürlich auch Infrastruktur, was Kita und was
Auf
Schule
jeden Fall,
angeht, ne?
natürlich, natürlich, weil das haben wir ja in den 90er Jahren in Mecklenburg-Vorpommern erreicht. Wir waren das erste Bundesland, wo in einem Schulgesetz der Besuch der Schule und die Schulpflicht für Kinder, die noch im Asylverfahren sind, festgeschrieben worden ist. Das gab es vorher nirgendwo anders und da dürfen wir auf keinen Fall dahinter wieder zurückfallen. Und genauso wichtig ist es eben für Kinder in Kindertagesstätten Aufnahme zu finden, damit dann eben zum Beispiel der Übergang in die Schule besser funktioniert, damit sie Bildungschancen, auch frühkindliche Bildungschancen haben, damit sie mit Gleichaltrigen spielen können. Und das ist ja gerade das Wunderbare, dass Kinder untereinander überhaupt keine Probleme haben.
Jetzt hat ja das Land, beziehungsweise genau haben wir vom Land vor kurzem gerade gehört, eine der Lösungen, die das Land anstrebt, ist es, mehr Erstaufnahmeeinrichtungen bereitzustellen. Ich vermute mal, damit dann die Verteilung auf die Kommunen länger dauert. Wir kennen beide ein paar Erstaufnahmeeinrichtungen. Ist das eine Lösung, die dir sinnvoll scheint?
Nein, erscheint mir nicht sinnvoll. weil gerade mit der Erstaufnahmeeinrichtung in Horst habe ich ja zu meiner aktiven Zeit sehr viele Erfahrungen sammeln können. Und dort ist ja später dann auch ein Teil dieser Plätze für geflüchtete Menschen genommen worden, die eben nicht mehr in der Erstaufnahme sein müssten, sondern längere Zeit da sind. Und bei dieser Erstaufnahme fiel zum Beispiel diese Schulpflicht weg. Und es sind große Einrichtungen in der Regel. Also damals war Horst mit 600 Plätzen. Ich weiß nicht, wie viele es heute sind, aber auf keinen Fall weniger. Und Erstaufnahme ist auch eine Einrichtung, wo Sozialarbeit, eine Zuwendung zu den Menschen, zu den Geflüchteten hin, oftmals auf der Strecke bleibt, weil diese Einrichtung gar nicht dafür geeignet und gedacht worden ist.
Jetzt haben wir schon ein paar Aspekte angesprochen. Ich würde gerne mit dir nochmal, weil das ist etwas, was mich auch beschäftigt, wenn wir jetzt nochmal auf die Erklärungen suchen, die es im Zusammenhang mit der Situation in den 90er Jahren gab. Dann war sicher ein Punkt immer die Wende, die große Arbeitslosigkeit nach der Wende, die vielen Betriebe, die kaputt gegangen sind. In Rostock sprechen wir da von der Werft, vom Schiffbau, von der Textilwirtschaft und so weiter und so fort. Diese große Umbruchszeit und für viele eben dann auch brüchige Zeit in ihren Erwerbsbiografien und die daraus resultierende Frustration quasi als Nährboden für das, was wir dann in Rostock-Lichtenhagen erlebt haben. Das wirft für mich die Frage aus, weil das sehe ich im Moment nicht. Natürlich haben wir hier gerade auch Krisen oder Kriegen bekommen Krisen mit, aber wir sind selbst eben wirklich, finde ich, relativ weich gebettet. Also wir haben für alles irgendwelche Notbremsen, irgendwelche Stromsparpreis, Energiebremsen und also ganz anders als viele andere Länder und leben eben relativ privilegiert. Und ich merke, das macht mich persönlich total wütend, wenn ich dann diese Menschen sehe, die so hetzen und aufgebracht sind. Und ich verstehe es noch weniger, weil ich das Gefühl habe, die Argumente der 90er Jahre oder die Erklärungen, die greifen heute nicht mehr. Wie siehst du das?
Ja, das sehe ich genauso, wobei wir, wenn wir das, was an tatsächlichen oder eher gefühlten Belastungen da ist, kann man es vielleicht schon wieder auch vergleichen, weil für mich ist hier so ein Stück die Erkenntnis, dass es eigentlich für ein Teil der Menschen völlig egal ist, welcher Art Belastungen sie sich gerade gefühlt ausgesetzt oder zum Teil auch praktisch ausgesetzt fühlen. Und dass das Abladen von Schuld und von Verantwortung auf Geflüchtete offensichtlich ein Mechanismus ist, der unabhängig davon ist, ob man eben wie Anfang der 90er in der Wendezeit eben existenzielle Krisen um seinen Arbeitsplatz hatte oder ob es heute Frust über Corona-Maßnahmen oder aufgeputschte Parolen über Lügenpresse und über Politikerentscheidungen sind. Es wird danach gesucht, einen Sündenbock zu finden, und das sind immer wieder die Ärmsten, auch die Geflüchteten, die zu uns kommen. Es ist für mich ein Mangel an Empathie, weil ich glaube auch, so wie du gesagt hast, dass wir in einem der wohlhabendsten Länder dieser Welt leben und dass die Lebensbedingungen für uns geradezu ideal sind im Vergleich zu vielen, vielen anderen Ländern auf dieser Erde. Und dass dort eben eine Empathie für Menschen, die um ihr tägliches Essen bangen müssen oder die befürchten müssen, dass am nächsten Tag Bomben auf ihre Wohnungen fallen und ihre Häuser zerstört werden und sie selber dabei ums Leben können, dass bei uns nirgendwo in diesem Land stattfindet und dass man gegenüber Menschen, die ein solches Schicksal haben, eben ein Stück Empathie braucht. Und das Gegenteil ist offensichtlich der Fall, dass bei einigen so dieses Gefühl ist, da kommen welche, die nehmen mir was weg und da muss ich also dagegen auftreten, dass das eben mir oder uns nicht weggenommen wird, was also für mich der pure Unsinn ist. Und die vergessen genauso, und das wisst ihr ja als eine Welt, Landesnetzwerk noch viel besser, die vergessen genauso, dass ein Teil unseres Reichtums auf der Armut von Menschen in vielen anderen Teilen dieser Welt basiert. Und das wird ganz schnell und gern vergessen. Und es sind dann immer gerade akuten Fragen, wie im Moment eben jetzt ein Mangel an Sozialwohnungen. Aber daran haben ja die Geflüchteten nicht Schuld, sondern das ist eine seit Jahren verfehlte Wohnungspolitik. Und das muss man denen, die dafür die Verantwortung haben, vorwerfen. Aber das passiert oftmals nicht, sondern es wird Wut, Zorn an den Ärmsten ausgelassen. Und dann spielen eben für mich beim Teil der Menschen auch solche Aspekte wie eine tiefsitzende Fremdenfeindlichkeit und ein tiefsitzender Rassismus, spielt dann genau in diese Handlungen für mich mit hinein.
Würdest du sagen, dass ein Unterschied zu den 90er Jahren darin besteht, dass wir jetzt an verschiedenen Orten, ich nenne Parchim, Grevesmühlen, Greifswald, Gadebusch, es auch Gegendemonstrationen gab?
Ja, das ist ganz bestimmt ein Unterschied. Allein wenn ich also an den August 92 in Rostock-Lichtenhagen denke, da waren hunderte Gewalttäter und tausende jubelnde und gröhlende Leute dabei, die also die Steine und Molotow-Cocktailwerfer angefeuert haben bei dem Sturm auf das Haus, in dem wir waren. Da gab es keine Gegendemonstranten davor, außer an einem Abend eine kleine Gruppe von Jugendlichen aus dem Jatz, die aber gegen diese große Meute ja mit ihrer Demonstration nicht wirklich was ausrichten können. Und wenn ich das vergleiche mit 2015, 2016, als also dieses Pegida zum Thema wurde, da waren in Rostock mehrere tausend Leute auf der Straße und Pegida hat am Anfang hier eigentlich gar keinen Fuß auf den Boden gekriegt, weil angekündigte Demonstrationen wieder abgesagt werden mussten, weil sie nicht genug Leute zusammengebracht haben und trotzdem massive Gegendemonstrationen mit 3.000, 4.000 Leuten in Rostock stattgefunden haben. Oder eben die große Unterstützungskampagne 2015, als viele Geflüchtete aus dem Süden hier auch bis nach Rostock gekommen sind, zum Teil nach Schweden weiter wollten oder Dänemark, aber auch hier geblieben sind und dort eine ganz großartige Unterstützung von vielen Menschen hier stattgefunden hat. Und ich bin mir auch sicher, dass im Kleinen an den Standorten, wo heute Geflüchtete sind, solche Unterstützungsgruppen und solche Hilfeleistungen genauso stattfinden. Aber natürlich in den Medien Gewalt und Geschrei eine größere Rolle spielt als Unterstützung und Empathie, die mehr im Stillen abläuft. Das ist ganz gewiss anders, ja.
Genau, das finde ich ist auch noch mal ein wichtiger Punkt. Die Rolle der, ich glaube, über die sozialen Netzwerke und müssen wir da nicht sprechen, aber die Rolle der lokalen Medien, Print, Fernsehen, Radio, die du ja durchaus auch mit beobachtest, was bekommst du da mit?
Also, ich denke, sie spielen eine bessere Rolle als in den 90er Jahren, weil bevor es dann diese Gewalt in Lichtenhagen gegeben hat, habe ich eigentlich mich über Ostsee-Zeitung, Norddeutsche Neueste Nachrichten, aber auch lokale NDR-Sendungen oftmals fürchterlich geärgert, und damals waren Zeitungen noch wichtig, da gab es noch keine sozialen Netzwerke, dass eben diese Position, den Frust auf in die Richtung der Geflüchteten zu schieben, von diesen Medien mitgetragen wurden und, wenn man so will, eben ein Stück auch diese aggressive Stimmung gegen Geflüchtete dort in Rostock-Lichtenhagen mit angeheizt wurde. Das ist nicht mehr generell so. Also es gibt durchaus eben auch Beiträge über Hilfeleistung, über Unterstützung, über Migrantinnen, Migranten, die hier beruflich gut Fuß gefasst haben und einen wichtigen Teil von Leistungen in das Leben dieser Gesellschaft hier mit einbringen und ein Teil davon geworden sind. Sowas gibt es auch, aber es gibt eben auch immer wieder dieser Transport von Bildern, von Nachrichten, von Aussagen, wo Gewalt, Aggressivität dort stattfindet, und allein durch das Aufzeigen dessen und die Gewichte, der Umfang, das gegenseitig, wenn man das gegenseitig abwägt, dass eben gerade diese Signale von Gewalt, Frust und Widerstand immer noch sehr, sehr stark sind und nicht der tatsächlichen Situation unbedingt gerecht werden.
Und so ein Missverhältnis entsteht, ne?
Ja, ganz genau. Aber ich möchte hinzusetzen, dass es vielleicht noch ein Stück wichtiger ist, dass man den Menschen, die zu uns kommen, die Chance gibt, die Sprache schnell und gut zu lernen, ihre beruflichen Erfahrungen, die sie mitbringen, durch zielgerichtete, passgenaue Qualifikation zu verbessern, ihnen möglichst schnell auch den Weg in Arbeit öffnet und sie dann ja auch auf einer anderen, gleichberechtigteren Ebene mit den Menschen, die schon immer hier leben, kommunizieren und umgehen können, dass sie einfach ein Stück dazugehören mit dem, was sie einbringen hier. Das halte ich für ganz genauso wichtig.
Was müsste deiner Meinung jetzt kurzfristig passieren, um die Situation zu verändern und den Menschen, die zu uns kommen, einen möglichst guten Start hier, einen möglichst guten Neuanfang zu bieten?
Also kurzfristig, glaube ich, ist das A und O eine hohe Sensibilität bei der Standortfrage, wo Menschen aufgenommen, untergebracht werden können. Dann gehört auch sehr kurzfristig dazu ein Netz von Unterstützungsangeboten, und die Partnerinnen und Partner dafür gibt es. Die gibt es. Man muss sie nur einbeziehen, man muss sie so früh wie möglich einbeziehen. Man muss die Einwohnerinnen und Einwohner hinsichtlich der Informationen einbeziehen und dort eben schon möglichst die Partnerinnen und Partner anbieten, die eben auch als Unterstützerin zur Verfügung steht, an die man sich eben auch mal wenden kann, wenn man eine Frage, eine Sorge, ein Problem hat, dass sich die Einwohnerinnen und Einwohner, zumindest der Teil, der nicht bewusst bösartig ist. Und ich glaube immer noch, es ist die Mehrheit, die nicht bewusst bösartig sind, aber die in eine solche Situation von verschiedenen Seiten hineingedrängt werden. Die brauchen auch Angebote für Unterstützung und Hilfe. Und dann muss man gucken, dass Kindergarten, dass Schule, dass Sprachkursmöglichkeit, weil miteinander zu reden, ist immer ein gutes Mittel, Konflikte abzubauen, dann zustande kommen. Und das andere ist eher dann mittelfristig in Schulen, in Kitas, Dorfgemeinschaften, in Städten mittelfristig daran zu arbeiten, ein Stück mehr Wissen und mehr Empathie über die Situation auf dieser Welt und die Situation von Menschen, die aus Krisensituationen fliehen müssen, dort aufzubauen.
Wolfgang, ich danke dir für dieses Gespräch. Vielen Dank.
Ja, sehr gern, Nathalie, und es war ein sehr angenehmes Gespräch mit dir. Danke.
Das war Global Lokal, der Podcast des Eine Welt Landesnetzwerk Mecklenburg-Vorpommern. Heute mit Wolfgang Richter, ehemaliger Ausländerbeauftragter der Stadt Rostock. Die nächste Folge hört ihr dann Anfang Juni und gute Frühlingstage wünscht euch bis dahin Nathalie Naht-Abonni.